Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Sagt Ihnen Klaus Weselski noch was? Falls Sie in den vergangenen Jahren viel Bahn gefahren sind, kennen Sie den Mann bestimmt. Weselski ist Chef der Lokführergewerkschaft GDL, die immer wieder gestreikt hat. Und während die andere Bahngewerkschaft, die EVG, sich aktuell bereits in einem schweren Tarifkonflikt mit der Bahn befindet, könnte das auch bei der GDL im Herbst soweit sein. Heute legte Klaus Weselski schon mal seine Forderungen vor. Schauen wir uns gleich genauer an. Und außerdem bis 17.30 Uhr, wie eine EU-Kommissarin Schöpfungen von künstlicher Intelligenz kennzeichnen lassen will, wie die Bundesregierung in Südamerika um Pflegekräfte wirbt und ein trockener Juni, das Klima und die UN-Klimakonferenz in Bonn. Für Millionen Bahnreisende in Deutschland gibt es für die kommenden Tage wohl Entwarnung. Zumindest laut Medienberichten hat die Eisenbahngewerkschaft EVG nicht vor, in dieser Woche erneut zu streiken, obwohl der Tarifkonflikt mit der Bahn weiterhin ungelöst ist. Zwischen Bahn und EVG bleibt es kompliziert. Und für die Bahn wird es in den kommenden Monaten noch komplizierter. Denn neben der großen Eisenbahngewerkschaft EVG gibt es ja noch die Lokführergewerkschaft GDL. Dieter Nürnberger in Berlin. Die GDL hat heute ihre Tarifforderungen veröffentlicht. Was fordert die GDL?
Benjamin Hammer, die Kernforderungen der Gewerkschaft der Lokomotivführer betreffen, wie üblich muss man sagen, vor allem Entgeltforderungen, aber auch deutliche Schritte in der Arbeitszeitorganisation. 555 Euro will die GDL in der Tarifrunde 2023 mehr rausholen. Das ist eine allgemeine Forderung. Und für Azubis und Schichtarbeiter sollen die Zulagen um 25% steigen. Hinzu kommt noch die Forderung nach einer steuerfreien Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro für jeden. Soweit der finanzielle Rahmen der Forderung. Und ganz wichtig nun, das, was mit Arbeitszeitregelungen umschrieben wird. Die GDL fordert die Absenkung der Wochenarbeitszeit von derzeit 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter ohne anteilige Lohnabsenkung und auch die Einführung der 5-Schichten-Woche für alle Arbeitnehmer im Schichtdienst. Und der Hintergedanke dabei, mit diesen Forderungen soll es wieder attraktiver werden, einen Eisenbahnberuf zu ergreifen, so Klaus Weselski, der Vorsitzende der GDL.
Die Verbesserung im Arbeitszeitsystem ist aus unserer Sicht der einzig richtige Schritt, um dem Fachkräftemangel im Eisenbahnsystem tatsächlich zu begegnen. Wir werden sicherlich nette und heftige Diskussionen mit der Arbeitgeberseite bekommen, aber auch das sei vorangestellt. Wir machen das, weil wir es als faire und vernünftige Chance erachten, tatsächlich junge Menschen wieder zu begeistern, im Eisenbahnsystem tätig zu werden.
Also zusammengefasst, der finanzielle Rahmen der Forderung ist so ungefähr erwartbar. Die Arbeitszeitforderungen sind da schon ein Unterschied, auch zu den gerade laufenden Tarifgesprächen mit der anderen Bahngewerkschaft, der EVG.
Nett und heftig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollen die Gespräche werden. Aber die GDL wird in den kommenden Monaten definitiv nicht streiken. Warum?
Nein, das wird sie nicht. Ein GDL-Streik ist in absehbarer Zeit in den kommenden Wochen nicht zu erwarten. Es ist so, dass die Friedenspflicht zwischen der GDL und dem Bahnunternehmen noch bis Ende Oktober läuft. So lange hat der 2021, der letzte ausgehandelte Tarifvertrag, seine Gültigkeit und so lange darf auch nicht gestreikt werden.
Ein Unternehmen, mehrere Gewerkschaften, verschiedene Tarifverhandlungen, das gibt es häufiger. Bei der Bahn ist aber die Aufteilung in EVG und GDL fast schon legendär. Ihrer Einschätzung nach, wer von den beiden ist denn aktuell selbstbewusster und angriffslustiger unterwegs?
Na, in der Vergangenheit hat die GDL schon bewiesen, dass sie die eher angriffslustigere Bahngewerkschaft ist. Das wurde auch heute Nachmittag wieder deutlich. Es gab sehr viel Kritik am Bahnvorstand. Der sei verantwortlich für die gegenwärtige Misere, Unvermögen, fielen da solche Begriffe. Und Klaus Weselski ging auch auf die recht schlechte Pünktlichkeitsquote ein. Auch die auf die vielen Auslandsbeteiligungen des Konzerns. Das will er ändern. Andererseits hat nun auch die EVG in den laufenden Verhandlungen gezeigt, gezeigt, dass sie robust und geeint auftreten kann. Es hat bereits zwei Warnstreiks gegeben. Beide Gewerkschaften eint, dass sie vor allem untere Lohngruppen stärker berücksichtigen wollen. Und man muss auch sagen, in den vergangenen Jahren hat die GDL schon etwas an Mitgliedern gewonnen. Sie bleibt zwar die kleinere Gewerkschaft und die deutlich größere EVG hat Mitglieder verloren.
Herr Nürnberger, kurze Einschätzung für unsere Hörerinnen und Hörer, die gerne Bahn fahren wollen oder müssen. Wann könnte denn jetzt bei der Bahn wieder gestreikt werden?
Also von der GDL nicht, Stichwort Friedenspflicht bis zum Herbst. Dennoch ist ein Streik bei der EVG möglich, zumindest nicht ausgeschlossen. Die Tarifverhandlungen sind ja unterbrochen, es laufen allerdings Gespräche. Und wenn diese in den kommenden Tagen kein Ergebnis bringen, also eine neue Verhandlungsrunde, dann ist auch ein Warnstreik recht wahrscheinlich, eher in Richtung Wochenende vielleicht, aber auszuschließen ist er nicht.
Einschätzungen waren das von Dieter Nürnberger in Berlin. Auf Twitter kursiert im Moment ein bemerkenswertes Foto des früheren US-Vizepräsidenten Mike Pence. Der erzkonservative Politiker steht dort in einem knappen Rock, nackten Oberschenkeln und vor einer pinken Leinwand. Darüber trägt er ein Hemd in Regenbogenfarben. Das Foto sieht täuschend echt aus. Aber Pence ist nicht zum LGBT-Aktivisten geworden. Das Foto wurde von künstlicher Intelligenz erstellt. Die EU-Kommission will nun Facebook und Co. dazu bringen, klar zu kennzeichnen, wenn KI hinter einem Foto oder einem Text steht. Aus Brüssel berichtet Caroline Born.
Ist das echt oder durch künstliche Intelligenz erzeugt? Dass diese Grenze zunehmend verwischt, diese Entwicklung bereitet der Vizepräsidentin der EU-Kommission Sorge. Denn, so Vera Jourova,
Image generators can create authentic looking pictures of events that never occurred.
Bildgeneratoren könnten täuschend echt wirkende Bilder von Ereignissen erstellen, die nie stattgefunden haben. Daneben nennt die Kommissarin ChatGPT, ein Chatbot, der innerhalb von wenigen Sekunden Texte erstellen kann, die auf den ersten Blick komplex wirkten. Für die EU-Kommission stellt das eine neue Herausforderung im Kampf gegen Desinformation dar. Deshalb steckt sie eine Kennzeichnung vor.
The normal user will clearly see that this is not.
Der normale Nutzer soll klar erkennen können, dass es sich nicht um Texte oder Bilder handelt, die von echten Menschen geschaffen wurden, sondern dass hier ein Roboter am Werk war.
This is the robot speaking.
Darauf hinweisen sollen die Online-Plattformen selbst. Mit diesem Vorstoß ist die Tschechin Jourova nicht allein. Vergangene Woche hat die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs, ein Wasserzeichen für Bilder oder Texte aus künstlicher Intelligenz gefordert. Den Sendern RTL und NTV sagt Büchs,
ja, die kann man dann auch wieder irgendwie rauskriegen technologisch, aber wenn die großen Player bestimmte Linien ziehen und bestimmte Dinge tun, wie zum Beispiel transparent machen, das ist jetzt KI. Ja, das ist nicht echt, das ist nicht menschlich gemacht, dann wird das sehr helfen. Und ich glaube, da können wir als Gesellschaften auch noch ein bisschen knackiger werden, zu sagen, ihr habt die Dinger gebaut, ihr haut sie uns in die Welt, jetzt helft uns auch, das zu gestalten.
Kommissarin Jourova will, dass die Kennzeichnung vorerst freiwillig ist, im Rahmen des Verhaltenskodex gegen Desinformation. Den haben über 40 Konzerne unterzeichnet, wie Microsoft, Google, der Facebook-Mutterkonzern Meta oder TikTok. Vor dem Treffen mit Vertretern der Unternehmen sagt Jourova, sie habe den Google-CEO Sundar Pichai bereits danach gefragt, ob er die Nutzer entsprechend informieren könne.
His answer was yes, but we are developing, we are improving the technologies further.
Seine Antwort: ja, aber man entwickle die Technologien noch weiter. Die EU-Kommission hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, mit dem risikoreiche künstliche Intelligenz reguliert werden soll und die gefährlichsten Anwendungen ganz verboten werden können. Doch nicht unter diesen Vorschlag fällt sogenannte allgemeine KI wie ChatGPT. In Brüssel streitet man momentan darüber, wie sich trotzdem Regeln dafür aufstellen lassen. Ab August tritt außerdem ein Gesetz in Kraft, das die großen Online-Dienste zu einer entsprechenden KI-Kennzeichnung verpflichtet. Doch so lange will Jourova nicht warten. Wenn es nach ihr geht, sollen die Unternehmen schon jetzt daran arbeiten, als eine Art Vorbereitung für das digitale Dienstegesetz ab August im Rahmen des freiwilligen Verhaltenskodex gegen Desinformation. Er sieht unter anderem vor, dass Unternehmen regelmäßig darüber berichten, wie sich beispielsweise Faktenchecks auf die Verbreitung von Falschinformationen auswirken oder in welchem Umfang Fake-Accounts genutzt werden. Diesen Verhaltenskodex hat Twitter vor kurzem verlassen. Ein Fehler, sagt Jourova. Twitter habe sich für einen konfrontativen Kurs entschieden, so die Kommissarin. Sobald die Regeln ab August verpflichtend sind, will die Kommission deswegen bei Twitter ganz genau hinschauen.
Ein Beitrag von Caroline Born war das. Im Frühjahr schien die Dürre noch weit weg. Da gab es Meldungen über außergewöhnliche Trockenheit, zum Beispiel in Spanien. Hier regnete es viel. Nun aber warnt das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung auch vor enormer Trockenheit in Deutschland. Der sogenannte Dürre-Monitor zeigt vor allem in Ostdeutschland außergewöhnlich hohe Werte an einem Tag, an dem in Bonn eine Klimakonferenz der Vereinten Nationen beginnt. Sprechen wir drüber. Das machen wir mit meinem Kollegen Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Schauen wir mal auf die Trockenheit in Teilen von Deutschland. Ist das der Klimawandel?
Die Hitze hat eindeutig was mit der Klimaerwärmung zu tun. 3 der 4 letzten Jahre waren ja Hitzesommer. In Deutschland ist es inzwischen 2 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Und es gibt einen Trend zu stationären Wetterlagen, also dass das Wetter länger so bleibt, wie es ist. Und das zusammen spielt eine große Rolle bei der Hitze, die es jetzt in großen Teilen Deutschlands immer wieder gegeben hat. Bei der Trockenheit ist das nicht ganz so klar. Da sagen viele Klimamodelle, dass es im Winter sogar mehr regnet, wenn es wärmer wird. Aber die Sommertrends, die sind unklar, gehen auch in Richtung weniger Regen. Das heißt, auch bei der Trockenheit kann man vermuten, dass die Klimaerwärmung zumindest eine Rolle spielt. Aber da spielen auch Detailfragen und Modellunsicherheiten noch eine Rolle, die es beim großen Klimawandel nicht mehr so gibt, aber bei Einzelheiten wie der Trockenheit in bestimmten Regionen durchaus noch.
Und jetzt schauen wir nach Bonn auf diese vorbereitende UN-Klimakonferenz. Warum gibt es eine Konferenz in Bonn vor der großen Konferenz in Dubai? Und wie realistisch ist es noch, dass die Ziele, die Klimaziele eingehalten werden können?
Die Konferenz in Bonn findet jedes Jahr ungefähr zur Halbzeit zwischen den beiden Weltklimakonferenzen statt. Und sie soll vor allem die nächste Klimakonferenz vorbereiten. Das ist eine Konferenz auf Beamtenebene, wo also Chefunterhändlerinnen und Chefunterhändler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Staaten zusammenkommen, um die Klimakonferenz zu strukturieren, um Themen zu identifizieren, über Kompromisslinien zu reden. Und es ist auch ein wichtiges Stimmungsbarometer. Hauptthema in Dubai im November, Dezember ist die erste globale Bestandsaufnahme zum Klimaschutz nach dem Pariser Abkommen. Also die Bestandsaufnahme zur Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die ist nach wie vor gewaltig. Institute, die das nachverfolgen, rechnen, wenn alle Staaten ihre Klimaziele einhalten, ihre Zusagen, mit einer Erwärmung zum Ende des Jahrhunderts um 2,5 Grad, 1,5 Grad oder möglichst mindestens deutlich unter 2 Grad sind ja Beschlusslage des Pariser Abkommens. Vor 8 Jahren waren es noch deutlich über 3 Grad, die zu erwarten waren. Also es gibt durchaus einen Erfolg im Klimaschutz. Und ob dieser Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit weiter verringert wird, das wäre dann der Erfolg auch von Dubai, wobei es hier einen Schatten gibt. Der Gastgeber Dubai ist gegen einen Abschied vom Öl. Es ist ja ein Ölemirat und das erschwert einen Fortschritt bei der Konferenz im Herbst, im Winter.
Schauen wir mal genauer auf Dubai. Sie sagen es, ein Land, das bislang den Reichtum angehäuft hat mit fossilen Energieträgern. Kein Land, bei dem wir bislang an Klimaschutz gedacht haben. Ist das ein ernstzunehmender Gastgeber einer Klimakonferenz oder wird hier Greenwashing betrieben?
Also ernst nehmen muss man vor allem das Bremsen Dubais beim Klimaschutz. Es gibt große Zweifel am positiven Willen. Der Leiter der Klimakonferenz, Ahmed Al-Jaber, ist Chef des nationalen Ölkonzerns und er hat sich ganz klar gegen den Abschied von Öl und Gas positioniert mit dem Argument, man müsse die Emissionen beenden und nicht die Verwendung von Öl und Gas, sprich CO2 in tiefen geologischen Formationen speichern und nicht aus diesen Technologien aussteigen. Viele Staaten, auch die Europäische Union und Deutschland, sind für den Ausstieg aus Öl und Gas. Und Simon Stiel, der Chef des UN-Klimasekretariats, hat gesagt, es sei noch nicht einmal klar, ob dieser wichtige Punkt auf die Tagesordnung kommt bei der Klimakonferenz in Dubai. Dubai macht durchaus eine Doppelstrategie, festhalten am Öl als Geldquelle, aber auch massive Investitionen in Solarenergie.
Einschätzungen waren das von unserem Umwelt- und Klimaschutzexperten Georg Ehring. Damit Deutschland seine Klimaziele einhalten kann oder halbwegs einhalten kann, muss der CO2-Ausstoß auch in der Industrie dramatisch sinken. Das sagt sich schnell, ist aber irre kompliziert und sehr teuer. Die Bundesregierung will die Industrie nun mit viel Geld und sogenannten Klimaschutzverträgen unterstützen. Stefan Detjen berichtet.
Wir sind in einer Phase der länger dauernden Rezession, in einer konjunkturell extrem anspruchsvollen Phase,
sagt Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Mit sogenannten Klimaschutzverträgen will die Bundesregierung auch in dieser Lage finanzielle Anreize für Investitionen in eine CO2-neutrale Produktion schaffen. Es geht dabei auch um den globalen Standortwettbewerb.
Wir sehen, dass der globale Raum um uns herum starke Investitionsanreize gibt, Amerika, auch der asiatische Raum.
Die Bundesregierung will im Rahmen ihrer Klimaschutzverträge zunächst einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag zur Verfügung stellen, um Unternehmen einen Ausgleich für Mehrkosten durch eine klimafreundliche Produktion anzubieten. Ab morgen können sich dazu Unternehmen für die erste Phase eines mehrstufigen Bewerbungsverfahrens anmelden. Noch in diesem Jahr soll es dann einen Bieterwettbewerb geben, in dem Projekte für konkrete Förderungen ausgewählt werden. Am Ende sollen alle gewinnen, spricht der Bundeswirtschaftsminister.
Der Maschinenbau wird profitieren, neue Techniken werden entwickelt werden. Wir werden den Hochlauf von intelligenter Steuerung von Unternehmen und Energiesystemen erleben. Und das wird wiederum dazu führen, dass sich der Preis für die Dekarbonisierung absenken wird.
Die Milliardenförderungen durch Klimaschutzverträge richten sich vor allem an mittelständische Unternehmen in energieintensiven Branchen. Wirtschafts- und Unternehmensvertreter warnen, dass wegen vergleichsweise hoher Energiekosten und Abgabenlasten ganze Produktionsbereiche aus Deutschland in andere Länder verlagert werden könnten. Robert Habeck widerspricht heute der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer, die kürzlich erklärt hatte, die Abwanderung von bestimmten Unternehmen sei durchaus verkraftbar.
Ich nehme zur Kenntnis, dass man natürlich auch sagen kann, dann findet eben chemische Industrie oder Stahlproduktion oder meinetwegen auch Zement- oder Glasproduktion nicht mehr in Deutschland oder in Europa statt oder nicht mehr in dem Ausmaß. Aber das ist nicht meine Antwort. Und ich halte sie auch für eine absolut falsche Antwort.
Die geplante Förderung durch Klimaschutzverträge ist eine von mehreren Maßnahmen zur Industrieförderung in der Energiewende. So wurde im letzten Jahr die EEG-Umlage abgeschafft. Zugleich werden CO2-Emissionen durch den europäischen Emissionshandel und den Brennstoffemissionshandel schrittweise verteuert. Energieintensive Unternehmen erhalten bereits jetzt unter bestimmten Auflagen Förder- und Ausgleichsmittel. Unter dem Druck des globalen Standortwettbewerbs geht es jetzt um weitere Hilfen. Der Bundeswirtschaftsminister will dazu in Zukunft auch einen generell vergünstigten Industriestrompreis einführen. Noch aber muss Habeck zunächst auch für die Förderung durch Klimaschutzverträge erst die notwendige Zustimmung der EU-Kommission einholen.
Wir haben eine Standleitung sozusagen nach Brüssel in dauerndem Kontakt.
Das jetzt anlaufende Bewerbungsverfahren beginnt also parallel zu den noch andauernden Abstimmungen mit der EU-Kommission.
Ein Beitrag von Stefan Dietjen war das aus unserem Hauptstadtstudio. Dass Deutschland für Fachkräfte im Ausland nicht das gelobte Land ist, diese Erkenntnis hat sich mittlerweile durchgesetzt. Schon häufiger sind Bundesminister und Ministerinnen in ferne Länder gereist, haben darum geworben, dass zum Beispiel Pflegekräfte nach Deutschland kommen. Der Erfolg blieb überschaubar. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Außenministerin Annalena Baerbock sind seit heute in Brasilien und versuchen es erneut. Und Volker Findhammer, der die Reise begleitet, hat sich vor das brasilianische Außenministerium gestellt und erste Eindrücke aufgenommen.
Ein Besuch der katholischen Universität in Brasilien hat gezeigt, dass es zumindest seitens der Universitäten und der Ausbildungsinstitutionen ein großes Interesse daran gibt, die Kontakte mit Deutschland, überhaupt auch mit Europa, weiter auszubauen, weil hier mehr Pflegekräfte ausgebildet werden, als auf dem Arbeitsmarkt im Moment gebraucht werden. Und das ist auch der Hintergrund der Bemühungen, die verstärkt werden sollen. Bislang wurden aus Brasilien nicht mehr als 200 Pflegekräfte pro Jahr nach Deutschland angeworben. Das sollen nach den Vorstellungen der Bundesregierung bis zu 700 Arbeitskräfte pro Jahr sein. Hört sich nach einer geringen Zahl an, ist aber auch nur ein Land, aus dem Pflegekräfte angeworben werden sollen. Aber es bleiben natürlich viele weitere Hindernisse. Die Anerkennung der Berufsabschlüsse, die Sprachhürden, die nach wie vor bestehen. Die Auszubildenden hier sprechen überwiegend gut Englisch, aber keine Sprache Deutsch, mit dem wir gesprochen haben. Dazu kommen nämlich die Herausforderungen, beispielsweise bei der Visavergabe und die spezifischen Anforderungen in Deutschland, die mit in die Ausbildung integriert werden sollen. Überlegungen an der Universität gehen beispielsweise beziehungsweise auch dahin, dass man versucht, Deutsch als Fremdsprache mit in die Pflegeausbildung zu integrieren, um diese Übergänge zu erleichtern. All das steckt in den Kinderschuhen, aber die Bemühungen sind zumindest da, das Ganze ein Stück weit voranzutreiben und die Anwerbung von Pflegekräften dadurch zu erleichtern.
Und vor wenigen Minuten haben auch die politischen Gespräche hier in Brasilia begonnen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat mit seinem brasilianischen Amtskollegen Luiz Marinho eine gemeinsame Absichtserklärung für faire Einwanderung unterzeichnet. Ziel dieser Erklärung ist es, faire und vereinfachte Strukturen zu schaffen, um den beiderseitigen Fachkräfteaustausch zu fördern, wobei dabei die Pflegekräfte im Mittelpunkt stehen sollen.
Aus Brasilia in Brasilien war das ein Beitrag von Volker Findhammer. Der neue türkische Finanzminister der wiedergewählten Regierung hat einen möglichen Kurswechsel in der Finanz- und Wirtschaftspolitik seines Landes gefordert. Passend dazu wurden heute Daten zur Preisentwicklung veröffentlicht, die Hoffnung machen. Allerdings haben manche Zweifel. Uwe Lüb.
In der Türkei ist die Inflationsrate nach Angaben des Statistikamtes weiter zurückgegangen. Danach lag sie im Mai knapp unter 40% und nur noch halb so hoch wie im Herbst vergangenen Jahres. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Rückgang um 4 Punkte. Unabhängige Fachleute der Forschungsgruppe ENAG bezweifeln die offiziellen Angaben. Sie sprechen weiter von mehr als 100% Jahresinflation. Seit der Wiederwahl von Präsident Erdogan Ende Mai ist der Kurs der türkischen Lira weiter abgerutscht. Ein Euro hat sich seitdem um rund 10% verteuert und kostet aktuell fast 23 Lira. Erdogan ist Anhänger niedriger Leitzinsen. Nach international vorherrschender Auffassung trägt das maßgeblich zum Verfall der türkischen Lira bei. Eine billige Lira begünstigt allerdings den Export. Am Wochenende hat der neue Finanzminister Şimşek eine Kursänderung angemahnt. Die Türkei müsse zu rationalen Grundlagen in der Wirtschafts- und Finanzpolitik zurückkehren. Das wird auch als Signal für einen höheren Leitzins gewertet. Die nächste Zinsentscheidung der Zentralbank wird in 2,5 Wochen erwartet.
Uwe Lüb berichtete. Und von der Türkei gehen wir nach Frankfurt am Main zu Samir Ibrahim, der die Lage an der Börse dort für uns beobachtet. Wir schauen erstmal auf die sogenannten OPEC-Plus-Staaten. Diese Länder drosseln ihre Ölproduktion, wurde gemeldet. Hat das Auswirkungen auf die Ölpreise?
Ja, hat es. Das ist ja immer so eine schnelle Reaktion. Der Markt da relativ volatil. Um 1,3% geht der Preis je Barrel nach oben. Damit ist man bei $77 je Barrel. Das ist noch nicht, was sich die OPEC Plus erhofft. Man will da über $80 kommen, aber es ist die Richtung, die die Ölpreise jetzt eingeschlagen haben. Ob das von Bestand ist, müssen wir erst noch sehen. Die Konjunkturdaten sprechen hier absolut dagegen.
Die Telekom-Aktie, die ist am Freitag zwischenzeitlich fast schon abgestürzt. Geht das heute so weiter?
Nein, die klassische Gegenbewegung heute über 2% im Plus. Das ist nichts gegen die 9%, die die Telekom-Aktie am Freitag verloren hatte. Amazon will ja ins Mobilfunkgeschäft eventuell einsteigen. Jetzt hat man heute natürlich auch gemerkt, vielleicht war diese Reaktion minus 9% auch übertrieben.
Wir schauen jetzt auf eine, nun ja, merkwürdige bis außergewöhnliche Aktie. Da gibt's aber weiterhin große Bewegungen, nämlich bei der Aktie des Energieversorgers Uniper. Verstaatlicht und gehört eigentlich fast ausschließlich der Bundesrepublik Deutschland. Wieso kommt's da zu Bewegungen?
Ja, weil die schnell zu machen sind. Der Staat ist damit mehr als 99% der Aktien drin und dadurch, dass ein relativ kleiner Teil frei am Markt zu bewegen ist, kann man mit solchen geringen Möglichkeiten oder mit solchen geringen Aktienpaketen auch größere Kursbewegungen auslösen. Heute geht es zum Beispiel wieder 18% nach unten. Damit hat die Uniper-Aktie quasi den Stand vor dem großen Hype wieder erreicht. Also wird an der Börse bereits als Zockerpapier bezeichnet, ist es momentan möglicherweise auch.
Viel Bewegung bei Uniper, heute weniger Bewegung beim deutschen Aktienindex. Warum?
Ja, da war die ganze Zeit wie festgenagelt. Man hat gerätselt, was werden wohl die Notenbanken machen. Da gab es ja bisher einen relativ klaren Fahrplan. Der fehlte jetzt ein bisschen. Nun gab allerdings Frau Lagarde noch ein ganz kurzes Statement ab. Und sie hat gesagt, naja, wir werden wohl wahrscheinlich noch eine Zinserhöhung machen müssen. Mindestens eine und stellt weitere in Aussicht. Das gab jetzt vor wenigen Minuten dann auch sofort eine Reaktion. Der DAX jetzt nochmal mit deutlich mehr Bewegung als den ganzen Tag über. Steht jetzt bei 15.900. 956 Punkten. Also knapp 100 Punkte ging es dann nochmal runter. Das sind 0,6%.
Und zum Schluss der Blick auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Wäre der Referenzkurs bei einem Dollar 0,690. Die Umlaufrendite über 2,41%. Der Goldpreis gestiegen auf 1.957 Dollar.
Samir Ibrahim war das in Frankfurt am Main. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich übernehmen die Kolleginnen und Kollegen der Nachrichten und der Sendung Kultur heute. Besten Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. An dieser Sendung sagt Benjamin Hammer.